SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen, Montag, der 11. September. Eine neue Woche hat begonnen mit ganz viel Sport. Historisch ist der Weltmeistertitel im Basketball. Überfällig der Rausschmiss von Fußball-Bundestrainer Hansi Flick und unumgänglich der Neuanfang im spanischen Fußball mit dem Rückzug von Verbandspräsident Luis Rubiales. Fangen wir mit Basketball an. Es fehlte gestern nicht an Superlativen. Unfassbar, überragend, sensationell.
Deutschland ist Weltmeister! Deutschland gewinnt das Finale gegen Serbien mit 83-77. Und die deutsche Mannschaft holt unglaublicherweise diesen Titel. Und direkt vor uns hier, 4-5 Meter weg, da liegen sie sich jetzt alle in den Armen.
Unser Sportreporter Armin Lehmann gestern am späten Nachmittag, als feststand, nach dem Sieg gegen Serbien haben die deutschen Basketballer den Titel. Und das mit einer tadellosen Bilanz der Weltmeisterschaft. 8 Spiele, 8 Siege. Kapitän Dennis Schröder.
Das hier ist auf jeden Fall einer meiner besten Momente in meinem Leben. Das mit meinen Teammates zu feiern, mit meinem Coach zu feiern, mit meiner Familie zu feiern. Wir haben Geschichte geschrieben und dann im Finale das auch so zu machen, ist unglaublich.
Basketball-Weltmeister Dennis Schröder. Auch aus der Politik kommen Glückwünsche zum Titelgewinn, berichtet unsere Hauptstadtkorrespondentin Eva Huber.
Sensationell, historisch und verdient. So kommentiert Bundeskanzler Olaf Scholz den Weltmeistertitel der deutschen Basketballer. Und der SPD-Politiker lädt Mannschaft und Trainerstab ins Kanzleramt ein, bei allernächster Gelegenheit. Glückwünsche kommen auch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Zum ersten Mal Weltmeister. Dieser historische Sieg sei eine unglaubliche Leistung, sagt der Bundespräsident. Und fügt dazu, wir sind alle unfassbar stolz auf Sie. Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen spricht von einem Megaspiel, nennt den Sieg fantastisch. Auch CDU-Chef Friedrich Merz gratuliert, sensationell sei das. Und dann ein kleiner Seitenhieb. Deutschland könne doch noch gewinnen.
Kurz vor dem historischen Basketballsieg kam die Meldung über das, was wohl kommen musste. Im deutschen Fußball nämlich. Bundestrainer Hansi Flick wurde gefeuert. Oder wie es offiziell heißt, der DFB hat sich von dem 58-Jährigen getrennt. Gebrodelt hat es ja schon lange. Auslöser war wohl die 1-4 Niederlage der deutschen Nationalmannschaft am Samstag gegen Japan. Holger Dahl berichtet.
Der Deutsche Fußballbund erhofft sich nach der Trennung von Bundestrainer Hansi Flick Aufbruchstimmung. Mit dem Bus zieht die Mannschaft nun aus Wolfsburg nach Dortmund um, wo am morgigen Dienstag ein schweres Spiel auf sie wartet. Gegen Vize-Weltmeister Frankreich wird Rudi Völler als Übergangslösung auf der Bank sitzen. Die Franzosen zählen anders als Deutschland zur absoluten Weltspitze. Die DFB-Elf ist nun mehr denn je gefordert. Der zuletzt sehr umstrittene Trainer fällt als Alibi weg. Bei der Niederlage in Wolfsburg gegen Japan trat das Team nicht gut auf. In der Abschlusspressekonferenz am Abend wird Rudi Völler erklären, wie er das ändern möchte.
Und nochmal Fußball, dieses Mal aus Spanien. Dort hat Verbandspräsident Luis Rubiales seinen Rücktritt angekündigt. Er zieht damit die Konsequenzen aus der Kuss-Affäre. Rubiales hatte bei der Siegerehrung nach dem WM-Finale am 20. August die Spielerin Jennifer Hermoso gegen deren Willen auf den Mund geküsst. Wir haben unseren Spanien-Korrespondenten Marc Hoffmann gefragt, wie Rubiales seinen Schritt begründet hat.
Rubiales begründet seinen Schritt mit der Gesamtsituation. Nach der Suspendierung durch die FIFA und der laufenden Verfahren gegen ihn sei es einfach nicht mehr vorstellbar, dass er seine Arbeit als Verbandspräsident wieder aufnehmen könne. So schreibt er es sinngemäß in seinem Statement, was er gestern veröffentlicht hat. So sagt er es aber auch in einem Fernsehinterview, was er am Wochenende mit dem britischen Talkmaster Piers Morgan geführt hatte. Das ganze Gespräch ist noch nicht ausgestrahlt, aber eben ein Ausschnitt ist öffentlich. Und außerdem will Rubiales mit seiner Entscheidung, so lautet jedenfalls seine Botschaft, den spanischen Verband schützen und auch den spanischen Fußball insgesamt. Das klingt schon sehr viel defensiver als noch seine Erklärungen in den vergangenen Wochen. Und trotzdem, so ein richtiges Schuldeingeständnis oder Worte zu seinem eigenen Verhalten in Sydney sind zumindest in der schriftlichen Erklärung nicht zu finden. Eher dann doch wieder typisch Rubiales die Ankündigung, dass er für die Wahrheit und seine Ehre kämpfen werde.
Informationen und Einschätzungen von Marc Hoffmann waren das. Es ist eines der verheerendsten Erdbeben in der Geschichte von Marokko. Mindestens 2100 Todesopfer sind nach offiziellen Angaben zu beklagen. Das Beben mit der Stärke 6,8 hatte den Süden Marokkos in der Nacht von Freitag auf Samstag getroffen. Einzelheiten von unserem Korrespondenten Sebastian Felser.
Nach dem Erdbeben in Marokko mussten die Menschen im Katastrophengebiet die dritte Nacht unter freiem Himmel verbringen. Die Gefahr von Nachbeben besteht weiterhin, während die Rettungskräfte versuchen, so schnell wie möglich noch Überlebende zu finden. Helferinnen und Helfer im Katastrophengebiet kommen jedoch aufgrund der schweren Zerstörungen an der Infrastruktur im Atlasgebirge nur sehr langsam voran. Das Militär ist mit schwerem Gerät vor Ort, um Straßen und Zufahrtswege für die Rettungskräfte freizuräumen. Die Regierung gibt die Zahl der Toten aktuell mit deutlich über 2000 Menschen an. Es gebe rund 2500 Verletzte. Zu deren Versorgung habe die Regierung nach eigenen Angaben eine große Zahl von medizinischem Personal aus anderen Gegenden zusätzlich zu den Rettungskräften vor Ort mobilisiert. Trotzdem beklagen viele Menschen im Katastrophengebiet die schleppende Hilfe.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Zum Start in die neue Woche wieder viel Sonnenschein. Im Tagesverlauf ziehen ein paar Wolken durch. Die Höchsttemperaturen 27 bis 33 Grad.
SWR aktuell Service.
Es ist September, die Tage werden dann jetzt doch so langsam kürzer. Die nächste Woche, da haben wir schon den kalendarischen Herbstanfang. Um morgens in der dunklen Jahreszeit besser aus dem Bett zu kommen, schwören manche auf sogenannte Tageslichtwecker. Wir haben Nina Kunze aus der SWR Wissenschaftsredaktion gefragt, bringt das wirklich was und was steht da eigentlich für eine Idee dahinter?
Die Idee hinter Tageslichtlampen ist, das Sonnenlicht nachzuahmen und damit unserem Tagesrhythmus auf die Sprünge zu helfen. Der richtet sich nämlich nach dem Sonnenlicht. Wenn es dunkel wird, produziert unser Körper das sogenannte Schlafhormon Melatonin und wir werden müde. Wenn dann morgens die Sonne aufgeht, wird wieder weniger davon produziert und dafür das Hormon Serotonin. Das macht uns wach und gut gelaunt. Das merkt man, wenn man mal im Freien übernachtet. Dann wird man quasi sanft von der immer heller werdenden Umgebung geweckt. Und das Gleiche sollen diese Tageslichtwecker bewirken, nämlich dass wir nicht ganz so aus dem Schlaf gerissen werden, wenn es draußen eigentlich noch dunkel ist. Es gibt eine Studie von der Uni Basel, die das mal untersucht hat und das Ergebnis war, mit einem Tageslichtwecker waren die Teilnehmer deutlich besser gelaunt und leistungsfähiger als ohne, obwohl sie nur 6 Stunden Schlaf hatten. Die Studie hatte allerdings nur wenig Teilnehmer, das heißt, die Ergebnisse muss man mit Vorsicht betrachten. Also ob das bei einem selbst wirklich funktioniert, muss man einfach austesten, aber ein Versuch ist es wert. Was auch helfen soll, ist, wenn man sich einfach nach dem Aufwachen vor so eine Tageslichtlampe setzt. Die kann man dann auch zusätzlich benutzen, um an düsteren Tagen oder in den dunklen Wintermonaten die Stimmung aufzuhellen.
Nun steht auf vielen LED-Lampen die Einheit Lumen drauf. Auf Tageslichtweckern steht hier und da auch, mit wie viel Lux sie strahlen. Was steckt hinter diesen beiden Einheiten?
Lumen ist sozusagen die gesamte Power, die eine Lichtquelle abstrahlt, und zwar in alle Richtungen. Bei der Sonne kann man das gar nicht direkt messen, sondern nur anhand verschiedener Faktoren berechnen. In Lumen ausgedrückt hat die Sonne echt unglaublich viel Power. Das ist eine Zahl mit ganzen 28 Nullen dran. Aber davon trifft nur ein mini kleiner Teil die Erde und das misst man dann in einer anderen Einheit, die heißt Lux und gibt an, wie viel Lumen pro Quadratmeter Fläche bei uns ankommen. Das kommt nämlich ganz auf die Jahreszeit, Tageszeit und Bewölkung an und das kann man dann auch messen mit einem sogenannten Luxmeter. An einem durchschnittlichen Sommertag ohne Wolken kommen mittags, wenn die Sonne am höchsten steht, etwa 100.000 Lux bei uns an, bei Bewölkung etwa noch 20.000. Das ist immer noch extrem viel, wenn man es mal mit der Beleuchtung in Innenräumen vergleicht. In Büros werden beispielsweise nur 500 Lux empfohlen.
Informationen zu Tageslichtweckern und ihrer Lichtstärke von Nina Kunze aus der SWR Wissenschaftsredaktion.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Ist der Beginn des neuen Schuljahres nach den Sommerferien, heute auch in Baden-Württemberg. Für 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche beginnt wieder der Unterricht. Die Lehrkräfte stehen vor großen Herausforderungen. Knut Bauer.
15.000 Kinder kommen wegen steigender Geburtenzahlen und weiteren Schülern aus Flüchtlingsfamilien zusätzlich an die Grundschulen. Dort gibt es nach Angaben des Kultusministeriums zwar mehr als 1.000 Neueinstellungen, gleichzeitig sind hier noch 120 Lehrerstellen unbesetzt. Insgesamt sind an den 4.500 Schulen in Baden-Württemberg 565 Stellen offen, weniger als im Vorjahr. Dennoch bleibe die Situation angespannt, so Grünen Kultusministerin Schopper.
Wegen des Klimawandels macht die Gruppe Extinction Rebellion bundesweit immer wieder mit spektakulären Aktionen auf sich aufmerksam. Das sind unter anderem Angriffe auf Kunstwerke oder die Behinderung des Straßenverkehrs, indem die Aktivisten die Fahrbahn blockieren. In Trier müssen sich 9 Aktivisten heute vor Gericht verantworten, weil sie den Verkehr lahmgelegt hatten. Christian Altmaier erklärt, worum es geht.
Also es geht um eine Protestaktion der Klimaaktivisten, die inzwischen schon gut 2 Jahre zurückliegt. Im Juni 2021 hat die Gruppe das Granenufer in Trier nämlich blockiert. Aber sie haben sich damals nicht, wie das heute so beliebt ist, an die Straße geklebt, sondern mit Bannern und einem dreibeinigen Holzgestell für 15 Minuten die Fahrbahn blockiert. Dazu muss man wissen, dass diese Straße am Moselufer eine der Hauptverkehrsachsen von Trier ist. Die Staatsanwaltschaft wirft den Beteiligten daher Nötigung vor und auch Widerstand gegen die Polizei, mit der man vor Ort nicht kooperiert habe.
Vor der Küste Lettlands und Estlands beginnt heute ein rund 2-wöchiges Marinemanöver unter deutscher Leitung. An der Übung Northern Coasts nehmen laut Marine mehr als 3000 Soldatinnen und Soldaten teil. Bei der Übung soll der Bündnisverteidigungsfall geprobt werden. In Genf trifft sich ab heute der UN-Menschenrechtsrat. Eines der zentralen Themen der 5-wöchigen Sitzung werden erneut der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sein, sowie die Menschenrechtsverletzungen, die damit verbunden sind. Sandra Bieger.
Mitglieder der Untersuchungskommission, die Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine dokumentiert, werden im Laufe der 5-wöchigen Sitzung in Genf über die Lage vor Ort berichten. Diskutiert werden soll auch, ob das Mandat der Sonderberichterstatterin über die Menschenrechtslage in Russland verlängert wird. Dafür setzen sich europäische Länder ein. Außerdem will die EU-Delegation eine Resolution verabschieden lassen, die auf eine Ausdehnung der Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan abzielt.
Zurück nach Deutschland, nach Berlin, wo Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gerade noch am Wochenende Open House hatte. Es war nämlich Bürgertag in seinem Amtssitz Schloss Bellevue. Heute Nachmittag macht sich Steinmeier dann auf den Weg nach Belgien, um sich mit anderen deutschsprachigen Europäern auszutauschen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Klingt erstmal nach einer ziemlichen politischen Nullnummer, doch dem ist überhaupt nicht so, sagt Evi Seibert.
Steinmeier trifft die deutschsprachigen Staatsoberhäupter von Belgien, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und der Schweiz. Ehrlich gesagt würde ich da gern zuhören, weil das, was die da reden, sicher was mit Deutsch zu tun hat. Aber der Schweizer redet nun mal ganz anders Deutsch als der Belgier. Und es ist einfach nett, so viele unterschiedliche Varianten unserer Sprache zu hören. Im ersten Moment klingt es ja ein bisschen hochtrabend, ne? Die deutschsprachigen Staatsoberhäupter Europas. Und dann kommen da lauter so kleine Staaten wie Liechtenstein und Luxemburg, in denen zum Teil ja noch andere Muttersprachen gesprochen werden. Aber tatsächlich steht Deutsch an 2. Stelle der Muttersprachen in Europa, wenn man es geografisch betrachtet. Nur Russisch reden noch mehr Leute auf dem Kontinent. Und wenn man Europa auf die EU reduziert, dann ist Deutsch die Nummer 1. Sogar ohne Schweizer und Liechtensteiner. Die gehören dann ja nicht dazu. Deutsch ist die meistgesprochene Sprache in der Europäischen Union. Rund 15% der Europäerinnen und Europäer sprechen muttersprachlich Deutsch. Oder zumindest sowas Ähnliches. Dabei könnte Steinmeier heute sicherlich noch neue deutsche Worte lernen. Die Luxemburger haben zum Beispiel Gemeindemuttern. Das ist deren Wort für Bürgermeisterin. Klingt freundlicher, oder? Unser weißhaariger Staatschef könnte dementsprechend vielleicht Landesopa heißen.
Anmerkungen von Evi Seibert waren das.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.